Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer Folge, die eine Liebeserklärung an rumänische Straßenhunde ist. Ich durfte mit Laura Scheuer aufnehmen. Sie ist Tierheimleiterin in einem Shelter in Rumänien. Eine der wohl beeindruckendsten Geschichten, die ich jemals in einem Podcast hören durfte. Ihre Lebensgeschichte, heute hier bei uns im Podcast. Wenn ihr Bock habt, bleibt einfach dran und lernt die Straßenhunde von Rumänien von einer ganz, ganz neuen Seite kennen. Heute dürfen wir von dir lernen. Daher, hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast, Laura Scheuer. Hi Laura.
Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Nee, heute wirklich mal andersrum. Vielen, vielen Dank, dass du da bist. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass dein Tag eh voll genug ist und jetzt setzt du dich auch noch hin und nimmst mit mir eine Folge auf.
Ja, das stimmt wahrscheinlich, aber ich mache es sehr gerne.
Das ist cool. Du bist die erste Gästin, auf die ich mich nicht insofern vorbereitet habe, als dass ich schon eine ganze Menge weiß. Weil ich mir gedacht habe, ich glaube, es ist für jeden, der zuhört, genauso interessant, dich und deine Arbeit kennenzulernen wie für mich. Und deswegen machen wir es einfach heute hier in der Folge. Deswegen meine erste Frage, wo sitzt du gerade?
Ich sitze gerade in Tunari in Rumänien in meinem Apartment zu Hause.
Ja, und das sagt schon, du lebst und arbeitest in Rumänien.
Genau, ja.
Und da im Tierschutz, im weitesten Sinne.
Genau, also ich arbeite hier in einem Tierheim oder ich arbeite nicht nur, also ich bin mit Managerin oder wie auch immer man es nennen kann, eines Tierheims hier in Rumänien, genau.
Das ist richtig krass. Lass uns ein bisschen zurückspulen. Wie bist du nach Rumänien gekommen und wie bist du dann Managerin dieses Tierheims geworden und ja, einfach alles. Nimm uns mit in was auch immer du magst, dass wir dich ein bisschen kennenlernen können.
Okay, gerne. Es ist eine relativ lange Geschichte oder mal, ich fange sehr weit vorne an, weil damit alles Sinn macht. Es hat alles damit angefangen, schon als ich klein war. Ich mag das gerne auch miterzählen, weil es irgendwie zeigt, dass es mir fast in die Wiege gelegt wurde. Als ich ein kleines Kind war, war eines meiner Lieblingsspiele, die ich gespielt habe, dass ich in einen Zoo gehen würde und alle Tiere aus dem Zoo befreien würde. Und das habe ich immer und immer wieder gespielt. Und jetzt mittlerweile, wo ich weiß, wo ich heute bin und sitze, finde ich es faszinierend schon fast, dass das mein Lieblingsspiel war als Kind und dass ich es heute oder so etwas in dieser Art mache. Das heißt, genau, also ich war schon immer, hatte immer diese Faszination für Tiere, für Hunde noch intensiver, sagen wir mal so. Und als ich meinen ersten Tierschutzhund adoptiert hatte, hatte ich schon ein bisschen versucht, ob ich Fuß fassen könnte in dieser Tierschutzwelt. Es ist jedoch, wenn man keine Leute kennt, etwas schwierig reinzukommen oder man weiß nicht so wirklich, wo man anfangen kann. So dass ich diesen Traum oder diesen Wunsch einfach noch ein bisschen vor mich hergeschoben habe. Und dann, als ich mit, glaube ich, 21 Jahren meine erste Hündin aus Rumänien adoptiert habe, Nakila, damals, das war so die Tür, die sich für mich geöffnet hat in diese Tierschutzwelt. Dann war ich eine Zeit lang in Kontakt mit der Tierschützerin hier aus Rumänien und habe immer wieder auf Facebook mitverfolgt, wie sie Hunde gepostet hat, die ein Zuhause suchen, habe die dann auch mal versucht, selbst zu posten und habe tatsächlich dann auch Anfragen bekommen für ein paar Hunde, habe ein paar Hunde sogar vermittelt. Und dann dachte ich mir, ehe ich jetzt noch weiter Hunde vermittle, fahre ich lieber einmal dahin und schaue mir das Ganze vor Ort an, weil man hört ja trotzdem viel und ja, ich wollte nicht nachher, dass ich irgendeinen illegalen Handel oder so von Hunden unterstütze. Genau. Und krass. Dann bin ich, soll ich noch weiter erzählen, oder?
Ja, gerne. Ey, du hast mich gehabt mit dem Satz, ich habe als Kind gespielt, in ein Zoo zu gehen und die Tiere zu befreien. Ey, irre. Richtig, richtig krass.
Ja, ich glaube wirklich, das war immer irgendwie ja, ein Traum von mir. Schon als Kind hatte ich diesen Wunsch, Tieren zu helfen.
Haben deine Eltern oder so irgendwas in die Richtung gemacht? Oder woher kam das?
Nein, eigentlich gar nicht. Ich kann ehrlich gesagt gar nicht wirklich sagen, woher es kommt. Also meine Eltern sind zwar Tierfreunde, also sie würden jetzt keinen Hund schlagen, so nach dem Motto. Aber es ist jetzt nicht so, also nein, wir hatten auch keine Hunde. Ich habe immer nach Hunden gebettelt. Ich habe immer nach Tieren gebettelt eigentlich. Schon als ich klein war, ich habe immer so lange gebettelt, dann durfte ich ein Kaninchen haben. Als das Kaninchen dann gestorben ist, habe ich wieder gebettelt, bis ich Meerschweinchen haben durfte. Und irgendwann habe ich genug gebettelt, dass ich dann auch einen Hund haben durfte.
Verrückt, richtig, richtig krass. Und heute leitest du ein Tierheim. Es ist verrückt.
Ja, aber da sind natürlich noch viele Schritte auch dazwischen, die mich hierher geführt haben.
Die nehmen wir jetzt mit. Du hast gesagt, mit deiner Hündin, die du aus Rumänien bekommen hast, hat es ein bisschen die Tür aufgemacht. Und genau. Du hast dann irgendwann den nächsten, wie ich finde, total logischen Schritt gemacht, gesagt, ey, bevor ich hier weiter das Ganze supporte, gucke ich es mir vor Ort mal an.
Genau. Ja, und damals habe ich diese Entscheidung halt getroffen. Ich bin hierher gekommen und dann, als ich im Tierheim war und all die Hunde kennengelernt habe, also für mich war das, da war ich gefesselt sozusagen. Da konnte ich auch nicht mehr nach Hause gehen und dann, ja gut, jetzt schaue ich mal wieder Fernsehen oder so. Also es war halt, das war dann immer in meinem Kopf präsent und ich wollte diese Hunde unbedingt da rausbekommen.
Und wie, so hat wie alt warst du, als du da hingefahren bist?
Also ganz genau müsste ich jetzt nachschauen, aber ich glaube, ich war ungefähr, ja, 21, 22.
Viele 21, 22-Jährige, die ich kenne, haben andere Pläne, als mal nach Rumänien zu fahren und sich ein Tierheim anzugucken.
Ja, aber ich glaube, das ist eben mein Lebensmotto. Also ich glaube, viele Leute haben andere Pläne als ich.
Weißt du noch, mit welchem Gefühl du da hingefahren bist?
Vorfreude. Ja, sehr viel Vorfreude. Also ich war schon so sehr in diesem ganzen Tierschutz drinnen, mit meinem Kopf, also mental war ich schon drinnen. Ich hatte halt noch keinen Fuß drinnen, aber ich wusste ganz genau, was auf mich zukommen würde. Ich hatte mich auch im Vorfeld mit den Worst-Case-Szenarios, also mich darüber informiert und ich war total bereit, sagen wir es mal so.
Und war es dann so, wie du es erwartet hast oder war es ganz anders?
Es war so, wie ich es erwartet hatte, ja. Es gab keine bösen Überraschungen oder, ja.
Und dann hast du eben schon gesagt, ab dann hat dein Kopf gesagt, ich will die da alle rausholen, wir brauchen für jeden Einzelnen ein cooles Zuhause.
Ja, ganz genau, das war der Gedanke. Und ich habe dann eben versucht, die Hunde zu posten, zu vermitteln und habe relativ schnell danach auch angefangen, den ersten Hund in Pflege zu nehmen. Und ich hatte, also meinen ersten Hund, ich hatte gleich zwei Hunde eigentlich gleichzeitig in Pflege genommen und einer davon ist jetzt immer noch bei mir, das ist Bambu. Und den anderen habe ich vermittelt und ich hatte seitdem ungefähr, ich müsste nachzählen, aber ungefähr 40 Pflegehunde bei mir.
Krass. 40 ja. Pflegehunde, die du dann weiter vermittelt hast?
Ja, ganz genau.
Was sind diese Hunde für dich, wenn sie zu dir kommen?
Ich würde mal sagen, wenn die Hunde zu mir kommen, sind sie wie so ein Diamant, der noch geschliffen werden muss. Also ich glaube, ich habe genug Hundeverständnis, dass ich sehr schnell verstehen kann, wie ein Hund tickt und warum er so tickt, wie er tickt oder warum er die Sachen macht, die er macht. Und ich habe dann immer eben diesen Gedanken, okay, wie kriege ich den Hund dazu, dass er nicht mehr diese Angst hat? Wie kriege ich ihn dazu, sich an das Leben zu gewöhnen? Oder es ist schon fast manchmal wie so ein, wie nennt man das, diese Cubes, wo man herausfinden muss, wie man alle Farben auf einer Seite bekommt. Ja, ich bin auch, also ich muss auch sagen, ich habe eine sehr große Vorliebe, ängstliche Hunde in Pflege zu nehmen, weil man mit denen, man kann so viel erreichen mit denen, wenn man sieht, also meine Hündin, meine erste Hündin, Nakila, war auch eine sehr ängstliche Hündin. Der erste Spaziergang schon alleine mit ihr hat eine Woche gedauert, bis wir überhaupt spazieren gehen konnten. Und dann nach 10 Minuten wollte sie wieder unbedingt zurück nach Hause. Und heute kann ich mit ihr durch eine Stadt spazieren und sie trägt die Rute oben. Und noch jedes Mal heute, wenn ich mit ihr durch die Stadt spaziere, dann ist das so ein unglaubliches, ich bin immer so stolz auf sie dann und auf das, was wir erreicht haben zusammen.
Ja, ich fühle es total. Mein erster Hund kam damals aus Ungarn und wir haben in der Hochparterre gewohnt. Das heißt, es waren so 5 Stufen
bis zur Tür. Und das war für den Hund ein nicht überwindbares Hindernis, weil er so viel Angst hatte. Und dann war er irgendwann drin und dann begann die Reise. Und das war so, wo ich dachte, krass, ey, der hat Angst, 5 Treppen hochzugehen. Und dann irgendwann sind wir durch Hamburg spaziert. An der Alster, Samstagnachmittag. Und alles war cool. Ja, du konntest die Leine abmachen und alles war normal. Und das war schön.
Ja, absolut. Das ist so ein Erfolgserlebnis jedes Mal mit den ängstlichen Hunden, wenn man sieht, wie sie langsam normal werden und ein normales Leben führen können. Und man weiß ja auch, wenn man das nicht gemacht hätte und die Hunde nicht da rausgenommen hätte, die wären ja nie von selbst, hätten die nie dieses Niveau erreicht, sich so wohl zu fühlen.
Was glaubst du, bist du für die Hunde, wenn sie zu dir kommen?
Ich glaube, ich bin absolut der Anker für diese Hunde. Also die meisten Hunde, das finde ich auch so interessant, dass ängstliche Hunde meistens, wenn sie ankommen in der Pflegestelle, sich total an die Pflegemutter oder den Pflegevater klammern. Und das ist wirklich, das gibt ihnen so viel Halt und sie brauchen das auch wirklich. Und ja, ich glaube, dass ich der Anker für diese Hunde bin am Anfang.
Wie viel Kraft kostet dich all diese Arbeit?
Also, jetzt habe ich nicht mehr viele Pflegehunde im Moment, eher selten mal. Ist die Frage jetzt eher auf Pflegehunde bezogen oder auf die Arbeit allgemein?
Gerne allgemein, weil, also ich weiß es von mir, diese ganzen Schicksale, mit denen man dann doch jeden Tag irgendwie zu tun hat, das lässt man ja nicht einfach so spurlos an sich vorübergehen. So ist es zumindest bei mir. Mit jedem, den man irgendwie kennenlernt, passiert ja auch mit mir selbst irgendwie ein Stück was. Und da merke ich schon, wenn das sehr, sehr viel in sehr kurzer Zeit passiert, dann muss ich gut aufpassen, dass ich mich nicht selber dann verliere oder so. Das ist so blöd gesagt, aber ich hoffe, man versteht ein bisschen, was ich meine.
Ja, ich verstehe. Also ich würde sagen, dass ich recht gut eigentlich damit klarkomme, die einzelnen Schicksale. Ich bin vielleicht da ein sehr positiv oder optimistischer Mensch. Und wenn die Hunde bei uns sind, ist das Schlechte ja vorbei. Und ich glaube, ich kann mich sehr gut darauf fokussieren und mich über das freuen, dass es ihnen jetzt besser geht oder dass sie jetzt nicht mehr leiden müssen. Und ich denke dann weniger über das nach, was davor war.
Voll gut. Hilft den Hunden ja auch total, weil es bringt ihnen gar nichts, in der Vergangenheit kleben zu bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also, erst Hunde gepostet. Dann hingefahren, angeguckt, dann Pflegehunde aufgenommen und sie weiter vermittelt. Was war der nächste Schritt?
Genau, und ich hatte 2 Jahre lang Pflegehunde immer wieder und dann kam irgendwann, also gleichzeitig habe ich in Luxemburg gearbeitet und mit der Zeit wurde es dann, ich habe es gemerkt, jeden Tag, wenn ich zur Arbeit fahren musste, dann war so wie so ein Stein auf meinem Herzen, jetzt muss ich wieder zur Arbeit gehen, ich habe gar keine Lust. Und es war halt lustig, weil gleichzeitig, wenn man Pflegehunde hat, die am Anfang sind die ja nicht mal sauber, die machen einem rein. Man muss ständig mit ihnen vor die Tür gehen, sie machen Sachen kaputt. Die Pflegehunde haben mir so viele Sachen kaputt gemacht. Aber es war dann so, ich bin morgens aufgestanden und ich hatte diesen Gedanken, oh nein, jetzt muss ich zur Arbeit und ich habe gar keine Lust. Und dann ging ich zur Tür raus und dann lag da so, ich sag's jetzt mal so, ein Haufen oder ein kaputtes Ladegerät. Und dann, das hat mich gar nicht gestört. Dann weißt du, ja, super, toller Hund, machen wir mal alles weg. Und ja, mit der Zeit habe ich mir einfach gedacht, irgendwie das Einzige, was mich jeden Morgen motiviert zu machen, und es stört mich nicht, egal wie nervig es manchmal ist oder anstrengend oder wie viel Zeit es manchmal kostet, waren halt die Hunde. Und dann kam eben langsam der Gedanke, dass ich gerne noch mehr machen würde und am liebsten eben vor Ort dann einmal versuchen. Ehrlich gesagt, als ich damals diesen Gedanken hatte, wusste ich gar nicht so richtig, was ich machen wollte. Ich wusste nur, dass ich vor Ort anpacken möchte.
Krass, ich habe noch nie so einen Menschen wie dich kennengelernt. Das ist der absolute Wahnsinn. Du hast einen Job, du hast ein Leben. Du machst nebenbei so ein paar Pflegehunde, paar viele Pflegehunde. Bis dahin gehen wahrscheinlich noch richtig viele mit. Und das haben wir, glaube ich, in Deutschland echt häufig. Glücklicherweise. Dadurch geht wirklich vielen Hunden, glaube ich, hier deutlich besser, als es sonst wäre. Ja. Und irgendwann sagst du so, nee, nee, warte mal, das ist alles nicht genug, da geht mehr. Und dann aber auch nicht mehr in meinem Heimatland, sondern ich muss direkt dahin und wir müssen da irgendwas, irre. Und dann hast du dich einfach ins Auto gesetzt, bist da hingefahren?
Ja, also tatsächlich hatte ich damals einen Camper und damals war der Gedanke, okay, ich fahre mit dem Camper los und mal schauen, wie lange ich wegbleibe, weil mit dem Camper habe ich ja eine Schlafmöglichkeit und ich kann ja einfach dann so lange bleiben, wie es geht. Und wenn es nicht mehr geht, das war mein Gedanke, wenn es nicht mehr geht, komme ich halt zurück nach oder gehe ich halt zurück nach Luxemburg und kann immer mal wieder arbeiten, wenn es sein muss eben. Und genau, dann bin ich losgefahren, ein bisschen ohne Plan, also nur Plan, Ziel, Rumänien, irgendwas mit Hunden und bin sehr zufälligerweise eigentlich jetzt hier gelandet, wo ich jetzt bin.
Was haben all deine Freunde, was haben deine Familie, was haben die gesagt, als du losgefahren bist?
Also tatsächlich, die meisten konnten es nicht verstehen oder die meisten haben auch nicht daran geglaubt. Das finde ich auch lustig. Ich hatte einmal dieses Gespräch später mit meinem Vater und ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber dann meinte er so, ja, aber wir hätten ja alle nicht gedacht, dass du wirklich da bleiben würdest. Also wir dachten ja nur, du gehst ein paar Wochen oder so. Ja, es waren auch viele, also ich glaube, meine Mutter ist auch jetzt immer noch nicht glücklich, dass ich hier bin. Und Freunde, die mir gesagt haben, ja, aber was, wie willst du das denn machen mit dem Geld und so? Und ja, also sagen wir mal so, es gab eigentlich niemanden, der gesagt hat, ja, go for it, ist eine gute Idee.
Überraschung.
Genau.
Das heißt, du hast dann deinen Job gekündigt?
Ja, genau.
Paar Pflegegründe gehabt, das reichte nicht mehr, Job gekündigt, in den Camper gestiegen, ohne irgendwie einen genauen Plan zu haben, nach Rumänien fahren. Dann genau. Kommt man da an, was macht man dann?
Dann kam ich da an und habe direkt, damals, das war ja dann quasi mein, es war mein zweiter Ausflug nach Rumänien, aber mein erster richtiger, sagen wir mal, also der erste war ja nur im Tierheim sozusagen. Und der zweite war dann mit dem Camper unterwegs. Und ich glaube, ich hatte unterschätzt, wie viele Hunde man dann auf der Straße findet und wie unter Anführungszeichen normal das auch ist und dass man die nicht alle retten kann. Und ich bin dann hin, habe einen Hund gesehen, Hund, bleib stehen, wir nehmen ihn. Und ich bin eigentlich relativ schnell dann, gleich am Anfang, also nicht, ich bin nicht weit gekommen. Und dann habe ich schon so die erste Familie, also Mutter mit Welpen von der Straße aufgenommen oder gefangen. Und ja, ich saß dann im Camper mit meinen, damals hatte ich, ich weiß, ich glaube, ich hatte damals schon noch einen anderen Hund auch von der Straße und dann meine zwei, also ich glaube, wir waren drei Hunde dann schon im Camper und dann eine Mutter plus sieben Welpen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss die irgendwo hinbringen, weil im Camper, also ist kein Platz. Und dann habe ich angefangen, überall zu telefonieren, alle Tierheime, alles anzurufen, ob ich den Hund vorbeibringen kann. Und alle meinten eben, nein, wir sind voll und wir nehmen keine Hunde. Und dann bin ich über eine andere Orga an, wie soll ich das jetzt erklären, dass es Sinn macht? Über eine andere Orga bin ich dann an ein Tierheim gekommen, das quasi der momentane Mit- oder Besitzer oder der auch mit mir im Tierheim ist, hatte das vorgeschlagen. Also über ein paar Ecken und über, sein Name ist Dragos, und über Dragos bin ich dann an das andere Tierheim gekommen. Und dann bin ich in dieses Tierheim gefahren, also in das andere Tierheim, und habe dort die Hunde abgeliefert und habe dann gesagt, ja, wenn ich jetzt eh schon hier bin, kann ich ja mal ein paar Wochen hier bleiben.
Verrückt, es ist einfach so verrückt, aber es ist genauso passiert, also irre, ja. Einfach irre. Und dann hast du da erstmal ein paar Wochen mitgeholfen.
Genau, ja, dann habe ich da ein paar Wochen mitgeholfen und dann war es auch tatsächlich so, dass ich nochmal zurück nach Luxemburg gegangen bin, weil ich eben, weil ich ja quasi weggefahren bin, ich war ja nicht vorbereitet, ich habe nicht all meine Sachen mitgenommen oder so, also es war eher so, ja, ich will mal schauen. Und dann bin ich zurück nach Luxemburg, aber mit dem Ziel, dass ich meinen Camper noch besser mache und nochmal zurückkomme und dann hier bleibe eben.
Wahnsinn. Zurück nach Hause, wahrscheinlich dann irgendwie alles aufgelöst, was man auflösen kann.
Genau, ja.
Warum? Was hat dir das in Luxemburg gegeben? Also was war dieses Gefühl, was du da hattest, wo du sagst, ey, das ist genau richtig?
In Rumänien, glaub
ich. Sorry. Ja, genau, in Rumänien.
Ja, also, gute Frage. Ich glaube, dass mir das Ganze mit den Hunden sein und dieses Helfen und Anpacken. Ich bin auch ein Mensch, also für mich wäre beispielsweise Büroarbeit absoluter Horror. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Ich bin ein Mensch, der gerne anpackt oder gerne physisch irgendetwas macht. Und dann in diesem Tierheim diese Hunde zu sehen. Und ich glaube auch, dass ich einfach sehr gut Bindungen oder Beziehungen zu Hunden aufbauen kann. Und ja, das hat mich einfach so gefesselt, diese, ja, fast schon Liebe, die ich halt für all diese Hunde dann empfunden habe und für diese Arbeit auch.
War es Glück, dass du da helfen durftest, oder kann da einfach jeder kommen, weil die so dringend Hilfe benötigen, dass jeder, der kommt, sehr gern genommen wird?
Also da jetzt in diesem Tierheim, weiß ich jetzt nicht, weil ich jetzt nicht mehr mit diesem Tierheim so zusammenarbeite. In unserem Tierheim auf jeden Fall heißen wir jede Hilfe willkommen.
Verrückt. Also nochmal zurück nach Luxemburg. Alles aufgelöst, was man auflösen kann. Den Camper noch ein bisschen besser gemacht. Nochmal kurz allen erzählt, ey, ich gehe jetzt wirklich dahin. Alle haben dir nochmal gesagt, was für eine wundervolle Idee das ist. Genau. Ich denke, genau so war es. Und dann wieder dahin gefahren.
Genau, und dann wieder dahin gefahren. Und Dragos, eben der Besitzer von dem aktuellen Tierheim, sein Tierheim war in der Nähe des anderen Tierheims. Und damals bin ich losgefahren, um in dem anderen Tierheim eben zu arbeiten. Und da dieses andere Tierheim sich mitten in den Feldern befindet, kann man da mit dem Camper nur sehr schwer hin, vor allem wenn es regnet, gar nicht. So dass ich einen anderen Ort gebraucht habe, um meinen Camper abzustellen. Und das war dann im Hinterhof von Dragos Tierheim.
Verrückt. Das ist so verrückt, alles, was du erzählst. Und so hast du dann wahrscheinlich Dragos besser kennengelernt.
Genau. Am Anfang war es eben wirklich nur dieses Danke, dass ich hier sein darf. Und wenn du Hilfe brauchst, helfe ich dir. Aber ich habe mich vollkommen auf das andere Tierheim konzentriert. Aber dann natürlich haben wir uns fast täglich gesehen im Tierheim und haben immer mehr geredet, über die Tiere geredet. Mit der Zeit bin ich dann auch in die Zwingereien und irgendwie hat es sich dann mehr und mehr ergeben, dass ich mit ihm zusammenarbeite und weniger mit dem anderen Tierheim. Und jetzt, arbeiten wir halt vollkommen zusammen.
Erklär uns ein bisschen, wie euer Tierheim aussieht, was es ausmacht, wie viele Tiere habt ihr da, wie sieht euer Alltag aus und ja, wie man da hinkommt, hast du uns jetzt eindrucksvoll geschildert. Also jeder, der auch gerne eine Tierheimleitung in Rumänien übernehmen möchte, das ist der Weg, den man dafür gehen muss.
Nein, unser Tierheim liegt ja besser, deswegen bin ich ja dort gewesen dann. Ja, wie sieht das Tierheim aus? Das ist eine sehr schwierige Frage. Oder wie soll ich das erklären, jetzt ohne Bilder zu zeigen? Also wenn man ins Tierheim reinkommt, hat man zuerst vorne die Katzenzwinger. Wir haben aktuell eigentlich fast keine Katzen mehr, da wir tatsächlich sehr gut mit den Katzenadoptionen vorangekommen sind dieses Jahr, also letztes Jahr eher dann. Und dann befinden sich dort auch die Container von den Arbeitern. Wir haben aktuell 2 Arbeiter, die im Tierheim putzen. Und da befindet sich eben auch das, wie nennt man das, Warehouse auf Englisch.
Ah, ja.
Genau. Und dann, wenn man weiter nach hinten geht, fangen alle Hundezwinger an. Wir haben, glaube ich, 34 Hundezwinger. Und in diesen leben etwa 130 Hunde. Ich müsste nachzählen, um es ganz genau zu wissen.
Krass. 130 Hunde ungefähr.
Genau. Ja.
Was für eine Verantwortung.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Deswegen ist es auch wichtig, auch wenn wir die Arbeiter haben, wir müssen jeden Tag da sein und wir teilen uns auch auf. Also Dragos geht am Morgen, ich gehe am Abend, weil die Arbeiter machen ihre Arbeit und das war's. Also sie sehen nicht, ob ein Hund krank ist, ob ein Hund verwundet ist, ob der Zaun nicht mehr, also ob der Zaun repariert werden muss. Das sind alles Sachen, die wir sehen und die wir dann übernehmen. Und die Arbeiter machen quasi nur, also sind nur für das Putzen zuständig. Also für uns, wir wären froh, wenn sie auch mehr machen würden, aber sie machen es halt nicht.
Das heißt, ihr habt nie Urlaub, ihr habt nie frei, ihr seid jeden Tag vor Ort.
Genau, jeden Tag. Also manchmal, ich fahre manchmal nach Luxemburg, weil ich irgendetwas zu erledigen habe oder ja, wenn irgendwie meine Schwester hat jetzt ein Kind bekommen, für diesen Grund bin ich dann natürlich nach Luxemburg gefahren. Aber tatsächlich, Dragos hat in den 3 Jahren, wo ich jetzt hier war, hatte er, glaube ich, zusammengerechnet 7 Tage frei. Also.
Krass. Wie sieht so ein typischer Tag von dir aus?
Ich weiß nicht, ob es einen typischen Tag gibt. Also es ist halt jeden Tag irgendetwas anderes. Ich weiß, also beispielsweise, wenn wir jetzt sagen würden, okay, ein Tag, an dem gar nichts schief läuft und alles ist super und wir müssen nichts Besonderes tun, dann würde die Arbeit eigentlich nur daraus bestehen, abends hinzugehen, zu checken, ob alle Hunde gesund sind. Wir haben vorne ein paar Hunde, die wir separat rausnehmen müssen, weil einer beispielsweise, da darf auch niemand hin, also da gehen nur Dragos und ich zu diesem Hund hin, weil die halt auch beißen würde. Und genau, also das wäre jetzt so ein Tag, wo halt gar nichts Besonderes anstehen würde. Dann kommt natürlich noch die ganze Arbeit auch von der Organisation hinzu, weil davon haben wir jetzt noch nicht geredet, aber ich habe halt auch eine Organisation gegründet und
mit das ist natürlich einem richtig coolen Namen.
Genau. Ja, der Name ist das schwarze Schaf. Das hatte ich mir überlegt, eigentlich, weil ich eben immer diese Hunde genommen habe. Das war damals noch, als ich Hunde in Pflege genommen habe. Und ich eben immer diese genommen habe, die sonst niemand wollte. Und so kam halt dieser Gedanke, dass ich die Organisation dann so nennen würde.
Beschreib uns gerne ein bisschen. Was macht diese Organisation heute? Wofür steht sie? Was ist dein Ziel mit dieser Organisation?
Also das, oder die Hauptaktivität, sagen wir mal so, von der Organisation ist, die Hunde zu vermitteln, würde ich mal sagen, und natürlich auch Spenden zu sammeln, damit wir das Tierheim finanzieren können. Als ich in Rumänien angekommen bin, hat Dragos tatsächlich das ganze Tierheim, ich sag's nochmal von vorne.
Alles selber bezahlt?
Genau, ja. Also hat Dragos tatsächlich das ganze Tierheim aus eigener Tasche bezahlt.
Nicht und alles? Also
alles. Alles. Futter, Tierarztkosten, den ganzen Bau, alles. Also er hatte keine Orga, er hatte niemanden, der ihn unterstützt hat. Er hat alles einfach. Er hat eigentlich Hunde gefunden und dann waren das seine Hunde. Und kurz bevor ich gekommen bin, als Corona angefangen hat, Corona hat tatsächlich für ihn sehr viel ausgemacht und er hat dadurch sehr große Verluste gemacht und konnte es sich nicht mehr leisten. Und erst dann hat er eigentlich angefangen, Hilfe anzunehmen und Hunde zu vermitteln.
Krass. Wahnsinn.
Genau. Und eigentlich eben, was ich sagen wollte, ist, dass das Ziel von der Orga, am Anfang war es halt dieser Gedanke, ich helfe ihm, wenn ich kann. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, die Orga trägt das Tierheim größtenteils.
Nein. Ihr schafft es, so viele Spenden zu sammeln, dass diese Orga dieses Tierheim tragen kann.
Ja, aktuell ja. Also natürlich gibt es Monate, wo es schwieriger ist, wenn es mehr Tierarztkosten gibt. Aber ich glaube, dass wir jetzt seit ein paar Monaten geschafft haben, dass Dragos nichts mehr aus eigener Tasche bezahlen musste.
Wie sammelt ihr Spenden? Wie macht man das?
Also erstens ganz normal, so wie viele, dass wir beispielsweise einen Spendenaufruf machen auf Facebook oder auf Instagram. Oder was wir auch öfters machen und was sehr gut ankommt, sind so Osteraktionen zum Beispiel. Das heißt, wenn Ostern ansteht, können die Leute für einen Hund einen Osterkorb kaufen.
Ja.
Und die Leute geben uns dann Geld und ich gehe dann mit einem Osterkorb zu dem Hund und er darf sich Leckerlis da rausholen und ich filme das Ganze und schicke es dann der Person, die das ganze, also die das dann halt bezahlt hat.
Krass, und jetzt bekommt man so einen kleinen Einblick, was du alles neben der Arbeit in dem Tierheim, also die Arbeit am Tier, was alles on top dazukommt, weil es sonst gar nicht funktionieren würde.
Genau, ja. Deswegen haben Dragos und ich auch, also wir, deswegen haben wir auch Arbeiter im Tierheim, weil sonst würde das ganze Tierheim in Chaos ausarten. Also es ist schon manchmal passiert, dass wir irgendwie einen Monat oder zwei Monate keinen Arbeiter hatten, weil man findet nicht so einfach Arbeiter. Und dann mussten wir das Tierheim selbst säubern und dann geht alles andere wie unter. Also man hat keine Zeit dann noch. Wenn dann beispielsweise ein Hund, ich weiß es nicht, wo man sagt, man müsste den vielleicht mal röntgen, es sieht so aus, als hätte er was an den Hüften oder so. Das steht dann ganz hinten irgendwo auf der Prioritätenliste und das macht man irgendwann, wenn wieder Arbeiter da sind. Und ja, also solche Sachen würden ganz untergehen.
Wahnsinn. Also ich kann es nur nochmal sagen, ich habe noch nie einen Menschen wie dich kennengelernt. Nochmal so die Frage, wie gehst du mit dieser ganzen Verantwortung um?
Ich glaube, dass es hilft, dass ich nicht alleine bin. Das ist schon mal ein großer Punkt, weil das ist auch, glaube ich, meine größte Angst. Was wäre, wenn Dragos aus irgendeinem Grund wegfallen würde und alles auf meinen Schultern sitzen würde? Dann wäre es nämlich nochmal was ganz anderes. Weil jetzt können wir uns die Arbeit noch recht gut aufteilen. Ich kümmere mich sehr viel um diesen Social Media Part, um diese Spenden, das alles. Und er kümmert sich sehr viel darum, mit den Arbeitern zu schauen, dass sie ihre Arbeit richtig machen oder überhaupt Arbeiter zu finden, dass die Müllabfuhr kommt, all diese Sachen, die, ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, an wen ich mich wenden müsste, damit, weil jeden Monat kommt die, wie sagt man das, die Müllabfuhr halt alles nehmen, was wir von den Hunden rausputzen. Und das ist, ja, also das sind all diese Sachen, die, um die kümmert er sich und ich kümmere mich mehr um diesen ganzen Part, dass wir das Ganze gestemmt bekommen halt.
Woher kommen die Hunde, die jetzt bei euch dann wohnen?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also die meisten Hunde finden wir selbst. Eine Zeit lang haben wir sehr viel auch von der Gemeinde angerufen bekommen. Wir sind sehr viel angerufen worden.
Ja.
Genau. Und da irgendwann hat Dragos aber gesagt, wir müssen Stopp machen, weil wir haben keinen Platz mehr. Das heißt, jetzt ist es eher so, dass alle Hunde, die im Tierheim sind, haben wir selbst gefunden. Ein paar, die wir einfach frisch in der Nachbarschaft entdeckt haben, als Erwachsene, wo wir wissen, dass sie nicht von dort sind, weil wir fahren ja jeden Tag hier herum. Und man sieht es auch. Man sieht den Unterschied zwischen einem Hund, der ausgesetzt wurde, und einem Straßenhund. Und dann gibt es noch ein paar Welpen beispielsweise, wo man, natürlich nehmen wir alle Welpen mit, weil ein Welpe auf der Straße hat quasi keine Überlebenschancen. Genau, und selten mal, dass jemand uns fragt, ob wir einen Hund nehmen können.
Jetzt ist das ja gar nicht so weit weg von Deutschland. Und hier, finde ich, ist es so unvorstellbar, dass es Straßenhunde gibt. Unvorstellbar. Ja. Also wenn du hier irgendwo mal einen Hund rumlaufen siehst, sind ja alle sofort so, ey, wir müssen ihn einfangen, der ist bestimmt weggelaufen oder so. Wahnsinn. Also du hast das vorhin schon kurz beschrieben, aber was war es für ein Gefühl, das erste Mal Straßenhunde zu sehen?
Ja, auch da, ich war ja vorbereitet und ich wusste ja, was kommen würde. Also in dem Sinne war es jetzt nicht irgendwie ein Schock. Aber natürlich am Anfang hat man so das Gefühl, oh mein Gott, der Hund darf da nicht sein und ich muss ihn da irgendwie runterbekommen von dieser Straße. Und ja, ich bin wirklich, wie gesagt, für jeden Hund stehen geblieben und jeder Hund, der freundlich war, habe ich eingepackt. Und ja, es ist so. Aber mittlerweile natürlich, also ich fahre mittlerweile auch an Hunden vorbei, ohne stehen zu bleiben, weil man kann nicht alle Hunde mitnehmen. Und das ist, ich merke es auch immer noch, wenn Leute zu mir kommen zu Besuch und wir einen Straßenhund sehen und ich nur Futter hinlege, weil es, sagen wir mal, es ist ein Rüde, ein erwachsener Rüde, der nicht irgendwie krank oder unterernährt aussieht und der nicht kastriert werden muss, weil wir eher uns konzentrieren darauf, dass die Weibchen kastriert werden, dann nehme ich den nicht mit. Und wenn dann Besuch da ist, dann fällt es dem Besuch so unglaublich schwer, wegzugehen von dem Hund. Und die meinen, die sind dann wirklich so, oh nein, aber was, wenn ihr überfahren werdet? Aber der Hund hat ja schon ein paar Jahre auf der Straße gelebt. Wenn er diese Jahre dort gelebt hat, natürlich kann er auch morgen trotzdem noch angefahren werden. Aber wir können halt nicht alle Hunde nehmen. Und ja, mit der Zeit lernt man zu verstehen, welche Hunde es dringender brauchen.
Weil du es fühlst? Oder woran macht man es fest?
Nein, weil man sieht, wie dringend der Hund es braucht einfach. Also beispielsweise, das ist eben das, was ich auch meine, man sieht den Unterschied zwischen einem Hund, einem Straßenhund und einem Hund, der ausgesetzt wurde. Ein Hund, der ausgesetzt wurde, läuft in der Mitte auf der Straße rum. Er weiß nicht, dass er auf Autos aufpassen muss. Er läuft zu Leuten hin, weil er Hilfe sucht. Diese Hunde, natürlich nehmen wir die mit. Also wir sind dann nicht so, hier hast du Futter und ich hoffe, du überlebst es. Aber die anderen Hunde, die passen auf Autos, sie passen auf fremde Leute, sie passen auf Hunde. Sie wissen, wo sie schlafen müssen. Ja, sie kommen klar. Auch wenn es natürlich wäre es schöner, wenn sie nicht auf der Straße wären. Aber ja, wir müssen irgendwo eine Linie ziehen sozusagen.
Würdest du so weit gehen und sagen, dass Straßenhunde schlauer sind als Hunde, die bei uns Menschen aufwachsen, weil sie halt viel mehr auf sich selber und ihr Leben aufpassen müssen?
Ja, das finde ich absolut. Also ich finde auch generell allgemein, also die rumänischen Straßenhunde, die wir so vermitteln, sind wirklich sehr schlau. Und manchmal, wenn ich dann höre von einem Rassenhund oder so, was er kann, dann denke ich mir so, ja, das kann mein Hund doch auch. Also es ist halt, ich glaube, der Unterschied ist vielleicht, dass ein Rassenhund oder ein Hund, ja, ein Rassen, ich würde es tatsächlich einteilen auf Rassenhund und rumänischer Mischling, weil es macht keinen Unterschied, ob der Hund auf der Straße aufgewachsen ist oder nicht. Sie kriegen es in der DNA mit, sozusagen. Und ein rumänischer Mischlingshund überlegt einfach viel mehr nach Lösungen. Also er sucht nach Lösungen. Er kann Probleme selbst lösen und herausfinden, wie er das bekommt, was er will. Während ein Welpe vom Züchter hat halt gelernt, er kriegt das Futter eh vom Menschen hingestellt. Er muss nicht überleben können.
Ja, bin ich voll bei dir. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich sagen würde, dass ich glaube, dass Hunde, die lange auf der Straße gelebt haben, eine größere oder mehr Persönlichkeit zeigen als Hunde, die sehr jung schon in irgendeine Richtung von uns Menschen gedrängt wurden, weil wir gerne mit ihnen Sport machen wollen oder. Und sie einfach gar nicht sie selber sein dürfen.
Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch. Und das ist auch tatsächlich etwas, was ich an den rumänischen Hunden so liebe. Sie haben sehr viel Eigencharakter. Also mein zweiter Hund oder mein erster eigener Hund, das war ein Hund zwar aus Spanien auch, aus dem Tierschutz, aber es war ein Gostatura-Mischling. Also das ist auch so eine Hirtenhund-Art. Mhm. Und Hirtenhunde sind ja dafür bekannt, dass sie sehr, sehr gefallen wollen und das tun, was der Mensch will. Und damals bin ich mit ihm auch sehr viel gereist. Und der Hund stand immer neben mir und wusste nicht, was er tun sollte. Ich weiß noch genau, einmal war ich in Irland mit ihm und wir waren oben auf einem Berg, wir haben das Zelt aufgeschlagen und es war wirklich, man konnte in jede Richtung schauen, es war nur Gras und Berge und es war so schön und es war so ein Hundeparadies und der Hund stand den ganzen Abend neben mir und hat gewinselt, weil er nicht wusste, was er tun sollte und weil ihm dann kalt war, weil er nichts getan hat. Und das war, ich weiß noch, damals, und das war auch so der Moment, wo ich gedacht habe, dieser Hund ist gar nicht gemacht fürs Reisen eigentlich. Das ist so ein Hund, der mag es, wenn er weiß, was er zu tun hat und immer irgendwie das Gleiche zu tun hat oder man sagt ihm, was er zu tun hat. Und jetzt, meine Hunde ist eher das Gegenteil. Ich wünschte mir manchmal, ich würde sie noch etwas sehen, wenn ich mit ihnen spazieren gehe.
Oder andersrum gefragt, was für ein Mensch müsste ich sein, damit ich der perfekte Mensch für einen rumänischen Mischling wäre? Wann wäre dieser Hund bei mir genau richtig?
Ich glaube, du musst sehr flexibel und anpassungsfähig sein. Und vor allem deine Erwartungen sollten recht, wie sagt man das? Ja, flexibel sein. Weil man kann, oder ich würde von den meisten rumänischen Straßenhunden nicht erwarten, dass sie immer perfekt funktionieren in unserer Gesellschaft. Sie haben einfach eine ganz andere Vorgeschichte. Sie haben gelernt zu überleben. Oder selbst wenn sie nicht gelernt haben zu überleben, die Hunde, die hier mit Menschen aufwachsen, oder die meist vertretenen Rassen, sind Hunde, die ihre Familie beschützen oder ihr Land beschützen. Also die meisten Hunde hier leben draußen im Garten und sollen bellen. Und natürlich, wenn man diese Hunde dann nach Luxemburg oder Deutschland bringt, dann ist das Bellen eigentlich, man will das eher nicht haben oder man will diesen eigenen Charakter vom Hund oft nicht haben. Mhm. Man muss, wenn man diese Hunde nimmt, einfach auch das lieben, dass die Hunde eigenen Charakter haben. Und ich finde das so toll, dass sie diesen haben. Und also alle meine Hunde, ich habe mittlerweile 5 Hunde und jeder meiner Hunde ist so einzigartig, weil sie alle ihren eigenen Charakter haben und keiner ist wie der andere.
Wie viele Hunde könnt ihr so durchschnittlich im Monat vermitteln?
Das ist eine gute Frage und das müsste ich einmal nachzählen. Ich würde sagen, im Durchschnitt pro Monat so 5.
Ui, doch so viele.
Ja, ja.
Krass, hätte ich gar nicht gedacht. Weil ihr einfach so ein gutes Netzwerk inzwischen habt?
Ja, ich glaube schon. Vor allem in Luxemburg haben wir uns mittlerweile einen recht guten Namen gemacht. Und ich glaube, viele Leute kennen uns mittlerweile oder kennen jemanden, der einen Hund von uns hat. Und dann wenden sie sich an uns, wenn sie einen Hund möchten. Aber tatsächlich, also ich glaube auch, dass wir dieses Privileg haben, dass wir in Luxemburg und ich glaube in Deutschland auch, dass dort die Leute sehr offen sind, Hunde aus Rumänien zu adoptieren oder Hunde aus dem Tierschutz zu adoptieren und zu helfen.
Ja, würde ich unterschreiben, ist hier auch so. Also das ist eine sehr, sehr große Bereitschaft, auch dafür da helfen zu wollen und wirklich auch dann diese nötige Geduld mitzubringen, die es manchmal braucht, um halt den Hund hier ankommen zu lassen.
Ja, genau.
Jetzt macht ihr etwas richtig Großartiges und das dürfen wir, und damit gehen wir jetzt mal ein bisschen so in die Struktur hier rein, euch die nächsten Monate, Jahre, keine Ahnung, so lange wie du Bock hast, dabei begleiten. Ihr eröffnet oder ihr baut gerade ein zweites Shelter.
Genau. Warum? Also unser Tierheim ist sogar tatsächlich noch gar nicht so alt, aber leider müssen wir wegziehen, weil damals hat Dragos dieses Land gekauft. Wie gesagt, er dachte, das wäre sein Land mit seinen Hunden. Er hatte damals nicht diesen Gedanken, dass es ein großes Tierheim wird und hat es in der Nähe von einem Wohnungsgebiet errichtet. Damals jedoch waren die Häuser noch weit genug weg, dass er dachte, das würde sich noch lange ziehen, bis die in die Nähe des Tierheimes kämen. Und dieses Jahr, also letztes Jahr, im November, glaube ich, haben sie angefangen, direkt neben dem Tierheim zu bauen und auch direkt eine große Wohngemeinschaft, also nicht nur ein Haus. Und der Projektleiter ist zu Dragos gekommen und hat ihm gesagt, er wird ihm noch ein Jahr geben und dann muss er weg sein.
Krass. Und jetzt habt ihr, das hast du mir schon verraten, schon ein neues Land kaufen können.
Genau, also eigentlich ziemlich direkt, ich glaube ein paar Tage nachdem, weil natürlich hat in diesem Moment, wie du sagst, wir haben diese Verantwortung für diese 130 Hunde. Und was machen wir, wenn tatsächlich so viele Beschwerden kommen oder noch schlimmer, weil in Rumänien kann es passieren oder ich glaube auch in Deutschland, das könnte überall passieren, aber noch schlimmer, dass vielleicht jemand anfängt, Gift über den Zaun zu werfen oder man weiß es ja nicht, wie weit die Leute gehen würden, damit wir wegziehen von dort. Und Dragos hat auch schon in der Vergangenheit, er ist schon einmal weggezogen mit seinen Hunden aus diesem Grund, dass die Leute angefangen haben, seine Hunde auf der Straße zu schlagen, wenn sie rausgelaufen, also damals war das noch alles nicht so ein festes Tierheim wie jetzt. Und ich glaube, dass dadurch auch sofort, als dieser Projektleiter ihm gesagt hat, dass er weg muss, war es für Dragos sofort klar, wir müssen weg. Und da gibt es auch nichts noch zu überlegen oder zu ja, versuchen. Und dann hat er kurze Zeit darauf auch zufälligerweise ein Land gefunden zu einem guten Preis, auch in dieser Gemeinde immer noch. Und so, dass wir das gekauft haben und haben jetzt angefangen, die Wand zu bauen, um das Land herum.
Krass. Das ist so der erste Schritt, dass man es einzäunt?
Ja, genau. Also schon allein aus dem Grund, dass nicht nachher noch Material gestohlen wird. Aber auch, es ist Dragos einfach unglaublich wichtig, dass nicht nur ein Zaun herumsteht, sondern eben so eine Mauer, damit eben niemand auf die Idee kommt, ja, Gift drüber zu werfen oder die Hunde irgendwie durch den Zaun zu piesacken oder.
Wie groß ist das Land, was ihr dann neu zur Verfügung habt?
Puh, da müsste ich jetzt nochmal nachfragen. Ich glaube, es ist um die 1500 Quadratmeter, aber ich müsste nochmal nachfragen, um sicher zu sein.
Hey, machen wir einfach beim nächsten Mal.
Ja, gerne.
Und das heißt, jetzt in den nächsten Wochen, Monaten wird es dann irgendwann fertig gebaut werden.
Genau, ja. Also wir sind eben jetzt, das Geld ist natürlich, spielt eine große Rolle bei dem ganzen Projekt. Das heißt, wir bauen immer so ein bisschen, wenn wir Geld haben, dann kommen sie und bauen die Mauer weiter. Normalerweise sollte es jetzt bald fertig sein mit der Mauer. Und dann müssen wir halt schauen, wann wir wieder Geld haben, um den nächsten Schritt zu gehen.
Über wie viel Geld sprechen wir da, wenn du das sagen möchtest? Wir reden da ja wahrscheinlich nicht über 100 Euro.
Ja, also ich glaube, wir reden da ungefähr über 50.000 Euro. Ja.
Krass. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt 50.000 Menschen, die das hier hören und jeder muss 1 Euro spenden.
Genau, das wäre super. Ja, das wäre super.
Ich sag mal so, wir haben nicht ganz 50.000. Das heißt, es wäre gut, wenn die, die das hier hören, vielleicht 3 Euro spenden würden.
Das wäre auch schon super.
Aber ne, jetzt sind wir bei einem wichtigen Thema. Der Detlef war hier in der ersten Folge und der hat was gesagt, was in meinem Kopf wirklich, wirklich was verändert hat. Der hat nämlich gesagt, jeder Euro hilft. Und wir Leute, wir wollen immer nicht 1 Euro spenden, weil wir denken, ey, was ist denn 1 Euro? Das hilft ja niemandem. Ja doch, das hilft ganz, ganz viel. Weil wenn das nämlich 100 Leute machen, haben wir schon 100 Euro. Und das hat in meinem Kopf richtig was verändert, weil ich auch mal dachte so, ey, nee, wenn du da jetzt nicht irgendwie 50 Euro oder so überweisen kannst, dann haben die ja nichts davon. Ja doch, weil es die breite Masse einfach regelt.
Ja, genau, das stimmt. Und das ist auch etwas, dass ich allgemein im Tierschutz habe ich dieses Gefühl, es gibt so ein paar Leute, die sich so unglaublich viel Arbeit auf die Schultern nehmen, weil es so viele Leute gibt, die gar nicht mithelfen. Und wenn jeder so ein bisschen ein Päckchen tragen würde, dann müsste nicht ein paar Menschen quasi so einen ganzen Sack Steine tragen. Also
was kann jeder Einzelne machen, der jetzt gerade hier zuhört und sagt, ey, ich würde helfen, aber ich weiß nicht wie?
Ja, also wenn man, es gibt diesen Spruch, wo man sagt, adoptiere, wenn du nicht adoptieren kannst, dann nimm einen Hund in Pflege. Wenn du keinen Hund in Pflege nehmen kannst, dann sponsere einen Hund. Wenn du keinen Hund sponsern kannst, dann spende einfach Geld. Und wenn du nicht spenden kannst, dann teile wenigstens die ganze, also die Nachricht oder einen Post oder einen Hund oder was auch immer. Also, dass man darüber redet schon allein. Dass man darüber redet, dass man es seinen Freunden zeigt, dass man es auf seinem Facebook oder Instagram noch einmal teilt. Das hilft so viel. Also, ohne gesehen zu werden, funktioniert das alles gar nicht. Dann fällt das ganze Netzwerk zusammen.
Ist das die große Challenge heute, neben der Arbeit an den Tieren für Sichtbarkeit zu sorgen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist auch unglaublich viel Arbeit und schwer, es zu machen, weil es gibt so viele mittlerweile auch, die nach Hilfe suchen und Hilfe wollen. Und wie sorgt man dafür, dass man nicht nur ein Sandkorn am Strand ist, sozusagen? Also, es ist auch mein großer Traum wäre, dass wir irgendwann so viel Spenden sammeln könnten, dass ich andere Tierschutzorganisationen helfen könnte. Also es geht mir gar nicht darum, dass ich die Einzige bin, die irgendetwas bekommt, aber halt einfach, es wäre so toll, wenn ich den Leuten helfen könnte, die nicht dieses Glück haben. Ich habe eben dieses Glück, dass ich Zeit dafür habe, es zu posten und darüber zu reden. Aber es gibt, ich kenne auch Tierschützer, die haben diese Zeit nicht. Und eigentlich diese Tierschützer, die diese Zeit nicht haben, bekommen halt dann fast keine oder viel weniger Unterstützung, was ja auch nicht fair ist.
Ja, das Thema hatten wir hier schon ein paar Mal, dass die Arbeit an den Tieren machen, dann gar keine Zeit mehr haben, um quasi zu zeigen, was sie machen. Und dann stehen sie immer wieder vor dieser Entscheidung, ey, schraube ich die Arbeit am Tier zurück? Das können sie aber dann mit ihrem Herzen nicht vereinbaren. Und dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Es kommen halt keine bis wenig Spenden. Und dann geht diese Spirale immer weiter nach unten.
Ja. Ja.
Krass. Wie probierst du, dass ihr nicht dieses eine Sandkorn unter ganz vielen seid?
Ich versuche sehr viel positive Nachrichten zu verbreiten, weil ich glaube, dass wir in unserer Welt so viel Negatives jeden Tag sehen. Also wenn ich die Nachrichten höre, es ist ja wirklich unglaublich. Sie konzentrieren sich ja wirklich in den Nachrichten nur auf das Schlechte. Und auch wenn man die anderen Tierschutzorganisationen anschaut, alle betteln, alle sagen, wir haben kein Geld, unsere Hunde leiden, wir brauchen dies und das. Und ich habe mir immer gesagt, natürlich, diese Leute, das funktioniert und sie bekommen auch Spenden. Aber ich will die Leute erreichen, die eigentlich gar nichts mit Tierschutz am Hut haben oder nicht am Hut haben wollten. Also am liebsten, dass sie nachdem sie mir folgen, halt auch in den Tierschutz oder sich dafür interessieren. Aber ich will diese Leute erreichen, die sich bisher noch gar nicht dafür interessiert haben und die vielleicht dann auch umdenken und auf einmal nicht mehr denken, ah, ich will das nicht sehen, weil es ist nur Tierleid, sondern sie denken sich, oh, sie hat wieder was gepostet. Was ist es heute? Es ist sicher was Lustiges oder was Schönes.
Das ist richtig schlau, finde ich, wenn ich das sagen darf, weil die Leute, die noch nichts damit am Hut haben, das ist natürlich die viel größere Anzahl an Menschen, die man damit erreicht, als wenn man quasi bei denen abgreift, die eh schon was für den Tierschutz tun.
Genau, ja.
Damit hast du gerade alles in meinem Kopf verändert, weil ich vorher nicht so darüber nachgedacht habe. Das ist ja richtig krass, nicht mehr die Leute anzusprechen, die das schon machen und unterstützen, sondern all die, die noch gar nichts davon wissen. Das ist ja brutal schlau. Verrückt. Und es dann, wie du sagst, auf eine positive Art zu machen, dass die Leute sich darauf freuen, dass irgendwas kommt. Ja klar,
genau.
Das ist richtig und cool.
Das ist auch ein Feedback, das ich schon sehr viel bekommen habe. Und ich habe auch schon mit sehr vielen Leuten, die mir dann privat schreiben oder sogar Leute, die schon hier waren, die eigentlich gar nichts damit zu tun hatten, aber die einfach meine Storys manchmal geschaut haben. Und ja, dann fanden sie das süß oder lustig, was ich da immer zeige. Und dann mit der Zeit, irgendwann, wenn ich dann mal nach Hilfe gefragt habe, dieses eine Mal zwischen diesen positiven Nachrichten, dann waren alle so, oh ja, ich will helfen und oh, wie toll. Und ich habe auch so viele Leute mittlerweile, die mir geschrieben haben, dass sie einmal vorbeikommen möchten. Und ich glaube, das würde ich nicht erreichen, wenn ich jeden Tag nur das Schlechte zeigen will. Also das will sich ja dann niemand antun, sozusagen.
Jetzt seht ihr aber trotzdem immer das Schlechte auch. Wie filterst du das für dich raus? Also wir reden jetzt seit, glaube ich, gleich einer Stunde so und du bist wirklich die ganze Zeit lustig und offen und es wirkt überhaupt nicht schwer, sondern du bist leicht so. Wie filterst du das für dich raus, dass neben all diesen schlechten Sachen am Tag auch diese guten Seiten ja einfach überwiegen dürfen?
Ja, ich glaube, man kann das herausfiltern, wenn man dort ist und sieht, dass es nicht nur schlecht ist. Man sieht beispielsweise am Ende des Tages, wie die Hunde anfangen zu spielen in ihren Zwingern, weil sie ja halt mit ihren Freunden dort sind und der Zwinger ist sauber und sie haben gegessen und getrunken und es scheint die Sonne und dann fangen sie an, froh zu sein und zu spielen. Oder beispielsweise, wenn ich ja zu ihnen hineingehe und man sieht diese Lebensfreude, die sie dennoch haben. Das ist ja das, was auch so toll an Hunden ist, dass sie denken ja nicht darüber nach, was sie gerade Schlechtes haben. Sie denken halt nur an das Positive, das gerade in ihrem Leben ist. Und das zu sehen dann, und das sieht man, wenn man jeden Tag da ist, sieht man, dass die Hunde trotzdem auf ihre Art zufrieden mit dem Leben sind. Und dass die Hunde vielleicht dann auch am Abend zusammen kuscheln oder ja, all diese Sachen. Das ist, glaube ich, das, was mir den Mut gibt, oder also weiterzumachen und dass ich nicht nur das Schlechte sehe.
Wie oft schaffst du es? Also mein Leben ist auch sehr schnell und ich schaffe es sehr oft nicht, dann in diesen Momenten kurz stehen zu bleiben und hinzuschauen und es zu genießen. Wie oft schaffst du das, genau diese Momente, die du gerade beschrieben hast, ganz bewusst wahrzunehmen und dir dafür Zeit zu nehmen?
Ich glaube, ich bin tatsächlich ein Mensch, der von Natur aus so ist. Also ich bin auch die Art Mensch, wenn ich Auto fahre und es ist ein schöner Sonnenuntergang. Sogar wenn ich schon 10-mal den gleichen gesehen habe, dann bin ich so, oh, wie schön. Also ich glaube, das ist einfach ein bisschen Charaktersache tatsächlich, dass ich immer wieder die schönen Sachen sehe und wertschätze. Also egal wie hektisch oder egal, also es sei denn, es ist jetzt was wirklich sehr, sehr Schlimmes gerade, aber wenn es halt nur Hektik ist oder ich muss schnell irgendwo hin und dann sehe ich was Süßes, dann bleibe ich trotzdem kurz stehen und ich bin so, ah, oh, wie süß.
Sehr, sehr cool, Laura. Sehr, sehr cool. Das war, finde ich, ein cooler erster Aufschlag. Ich durfte dich ein bisschen kennenlernen. Ich denke, alle, die zugehört haben, haben auch einen ersten Eindruck von dir und deiner Arbeit gewinnen können. Dein Lebenslauf klingt brillant. Ich denke, in jedem weiteren Vorstellungsgespräch wird sich das super machen. Ja, ich danke dir total, dass wir euch weiter auf eurem Weg begleiten dürfen. Ich glaube, das wird richtig spannend und irgendwann steht fest, so, ich muss mir das Ganze vor Ort auch angucken. Das steht außer Frage. Und schauen wir mal, wohin die Reise geht. Vielen Dank für deine Zeit. Das ist nicht selbstverständlich für mich.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich danke dir vielmals, dass du mir diese Plattform auch zur Verfügung stellst, um darüber zu reden. Und ich freue mich sehr, sehr auf dieses gemeinsame Projekt. Und ich freue mich auch sehr darauf, dich hier begrüßen zu dürfen.
Cool. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben das hier natürlich ein bisschen früher aufgenommen, als es ausgestrahlt wird. Bis dahin teile ich jetzt immer jeden Hund, den du postest, damit alle Leute sich fragen, warum ich das mache, bis wir diese erste Folge ausstrahlen.
Okay, super. Das finde ich einen guten Plan.
Sehr cool. Also du schickst mir immer alles zu oder verlinkst mich. Ich poste das und wir warten mal, wie lange es dauert, bis irgendjemandem auffällt, dass das sehr eine sehr einseitige Berichterstattung ist.
Ist gut.
Cool. Laura, dir noch einen schönen Abend. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal und bin gespannt, was du uns dann berichtest. Nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit heute und dass du uns ja so einen coolen Einblick in ein sehr, sehr besonderes Leben, nämlich in dein Leben, hier heute geschenkt hast.
Ja, vielen Dank.
Cool, dann vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss.